Profil Podcasts.
Eins ist klar, kommt Österreich gut aus dieser Krise im Sinn von gesundheitlich geht es allen gut und dass man hält es auf diesem Level, wo es jetzt ist, ist der wirtschaftliche Schaden minimiert worden, so dass man am Ende des Jahres sagt, na gut, es war schon sehr, sehr anstrengend, aber wir haben das auch geschafft. Dann hat Sebastian Kurz alle Chancen, sicher auf längere Zeit dieses Niveau zu halten.
Hallo beim Profil-Podcast. Mein Name ist Philipp Dulle und ich spreche mit Meinungsforscher Peter Hayek über die aktuelle Sonntagsfrage im April. Warum Kanzler Kurz und die ÖVP in der Corona-Krise so gute Werte erzielen, was das für den Juniorpartner und die Oppositionsparteien bedeutet und was die Menschen von den ersten Lockerungen im Ausnahmezustand halten.
Herr Hayek, wir stehen am Ende der fünften Woche der Corona-Krise. Die Kanzlerpartei ÖVP konnte im Vergleich zum März nochmal ordentlich zulegen und liegt mittlerweile bei 48%. Ist das nur eine Momentaufnahme oder haben die Türkisen in den letzten Wochen und Monaten wirklich alles richtig gemacht?
Es stimmt beides, was Sie jetzt sagen. Es ist einerseits eine Momentaufnahme, aber das trifft ja für jede Umfrage zu, also auch in Nicht-Krisenzeiten. Auf der anderen Seite ist dieses Ergebnis natürlich Ausdruck einer hohen Wertschätzung und Zufriedenheit mit der Bundesregierung ganz sicher, aber natürlich insbesondere mit dem Bundeskanzler und seiner Partei. Auch die Grünen konnten sich durchaus festigen, aber natürlich nicht in diesem Ausmaß wie die ÖVP. Aber es ist ein sehr, sehr hoher Wert und es stellt sich natürlich intern für die ÖVP schon wahrscheinlich jetzt die Frage, was passiert mit diesen Werten nach Corona?
Das wäre schon die nächste Frage. Wie nachhaltig können solche guten Umfragewerte für Türkis und Kurz überhaupt sein?
Die Nachhaltigkeit ist natürlich in der Politik nahezu nicht gegeben. Also ich erinnere zum Beispiel an einen Vorgänger von Sebastian Kurz, Wolfgang Schüssel, der 1999, 2000 in einem Parforce-Ritt quasi Bundeskanzler wurde, als Dritter. Dann 2002 42% erreicht hat, was heute fast schon niedrig ausschaut im Vergleich zu den Werten von Sebastian Kurz. Und dann die Wahl 2006 verloren hat gegen die Sozialdemokraten, die noch dazu die BAWAG-Krise ein halbes, dreiviertel Jahr davor zu verkraften hatten. Daran sieht man, wie schnell es denn im politischen Leben gehen kann. Und genau das ist sicher schon das Thema in den Strategiezirkeln um den Bundeskanzler herum. Er selber wird jetzt wahrscheinlich andere Sorgen haben, aber seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden schon, wie gesagt, die Monate vorausdenken, sagen, wie kann man denn dieses Niveau stabilisieren und sichern. Eins ist klar, kommt Österreich gut aus dieser Krise im Sinn von gesundheitlich geht es allen gut und dass man hält es auf diesem Level, wo es jetzt ist, ist der wirtschaftliche Schaden minimiert worden, so dass man am Ende des Jahres sagt, na gut, es war schon sehr, sehr anstrengend, aber wir haben das auch geschafft. Dann hat Sebastian Kurz alle Chancen, sicher auf längere Zeit dieses Niveau zu halten.
Diese guten Werte für die ÖVP wirken sich natürlich auch auf die fiktive Kanzlerfrage aus. Warum scheint Kurz so unantastbar zu sein?
Man müsste es ja eigentlich umgekehrt sagen, die guten Kanzlerwerte wirken sich auf die Sonntagsfrage aus, denn es ist natürlich in allererster Linie der Erfolg des Kanzlers. Es ist relativ simpel, Sebastian Kurz hat zwei Parameter, die man eben als Staatsmann braucht, nämlich auf der einen Seite eine gute die Gabe, gut zu kommunizieren und auf der anderen Seite aber auch Entscheidungen zu treffen. Und das macht er einfach. Seine Gegner und der Mitbewerber sagt immer, ja, er kann gut kommunizieren, das wissen wir, aber er macht nichts und das ist ja nicht der Fall. Der Kanzler entscheidet mit seinem Team natürlich und auch mit den Expertinnen und Experten, aber er setzt diese Entscheidungen doch um. Er betont das auch immer, muss man dazu sagen. Also es ist nicht so, dass er sein Licht unter den Scheffel stellt.
Jetzt ist es ja so, dass die Grünen bei 16% mehr oder weniger stagnieren. Warum kann der Juniorpartner das Momentum nicht so wirklich für sich ausnutzen?
Nun, die Grünen sind nun mal eine Partei mit einem begrenzten Wählerspektrum. Das ist einfach so, genauso wie es für die Liberalen, also für die Neos auch nur ein begrenztes Wählerspektrum gibt. Diese schöpfen sie aber derzeit gut aus. Und mit 16% in den Umfragen liegt man ja nicht schlecht. Es ist natürlich auch noch Luft nach oben, aber das hängt dann auch immer davon ab, wie stark ist denn die Sozialdemokratie. Denn die Grünen können eigentlich nur Mitte-Links im Wählerbecken fischen, das ein mittlerweile recht minimiertes Wählerbecken ist, währenddessen Sebastian Kurz in der Mitte und rechts der Mitte punkten kann.
Vor der Corona-Krise kam es ja zwischen den Regierungsparteien zu ersten kleinen Verstimmungen, würde ich jetzt mal sagen. Müssen die Grünen vielleicht ihre Themen wieder mit mehr Vehemenz vorbringen?
Die Grünen haben als jetzt Regierungspartner natürlich die aktuellen Krisenthemen zu bewältigen und können eigentlich mit den anderen Themen, wie zum Beispiel dem Klimaschutz, der ihnen ja in der Vor-Corona-Ära in die Karten gespielt hat, derzeit nicht punkten. Das ist aber auch nicht unbedingt so wichtig. Wir sehen ja an den Werten von zum Beispiel Rudi Anschober, dass die Grünen richtige, wenn man jetzt das so salopp sagen möchte, Superstars herausgebracht hat. Und dementsprechend braucht man sich jetzt keine großartigen Gedanken machen, wie kommen wir dann noch besser durch, weil man ist ja sowieso permanent medial präsent und das nicht schlecht.
Das wäre schon die nächste Frage. Einige Minister stehen ja seit der Krise besonders im Mittelpunkt, wie Sie gesagt haben, Gesundheitsminister Rudolf Anschober oder Innenminister Karl Nehammer auch, die gefühlt täglich fast Pressekonferenzen geben. Wie wirkt sich das grundsätzlich auf die Zustimmung aus?
Nachdem die Bundesregierung aus Sicht der Bevölkerung eine gute und richtige Politik macht, fällt das natürlich positiv auf die handelnden Akteure zurück, insbesondere natürlich den Bundeskanzler, aber eben auf Anschober, Kogler, Nehammer, auch Heinz Fassmann. All diese Personen sind sehr, sehr oft in den Medien, weil sie natürlich auch die wichtigsten Bereiche derzeit zu bewerkstelligen haben. Und sofern da keine ganz groben Schnitzer passieren und solange die Bevölkerung das Gefühl hat, man wird gut und richtig informiert und die Entscheidungen sind richtig und werden durch das Eintreten der Prognosen auch noch dazu bestätigt, dementsprechend wird das natürlich dann von der Bevölkerung honoriert. Wir merken das aber auch bei anderen Ministerinnen und Ministern, die deutlich bessere Werte haben als in der Vergangenheit. Zum Beispiel auch Gernot Blümel, der ja gar nicht so oft medial vorkommt und der als Finanzminister natürlich jetzt auch eine sehr, sehr schwierige Aufgabe hat. Auch er hat es sehr, sehr stark zulegen können. Also man sieht in der Krise, wenn man im Großen und Ganzen oder wenn man viel richtig macht, sammeln sich auch die Menschen hinter der Regierung. Insofern ist es auch ein Comeback der Regierenden, nämlich nicht nur in Österreich, sondern auch in Europa. Wir merken auch in anderen Umfragen, dass sich die Menschen hinter den Parteichefinnen und Parteichefs der Kanzlerparteien sammeln.
Jetzt hat man das Gefühl, dass nach dem nationalen Schulterschluss die Opposition erwacht und auch einzelne Vorgehen der Regierung kritisiert. Kommt das vielleicht auch ein bisschen zu spät jetzt?
Es kommt gar nicht zu spät, weil es ging vorher gar nicht anders. Man dringt dann als Oppositionspartei einfach unglaublich schwer durch. Insbesondere eben dann, wenn der Großteil der Bevölkerung der Meinung ist, die Regierung macht sehr, sehr viel richtig. Jetzt gibt es natürlich da und dort immer den Punkt, wo man einhaken kann. Also eben zum Beispiel, wie geht es mit der Wirtschaft weiter? Was macht das Thema Big Data, Verbraucher und Verbraucherschutz und Datenschutz? Das sind alles Themen, die derzeit langsam an die Oberfläche kommen, was auch immer ein gutes Zeichen ist, weil es zeigt, dass auch das Gesundheitsthema offensichtlich aus Sicht der Bevölkerung gut behandelt wurde und man dementsprechend jetzt auch den Blick auf andere Themen öffnet. Also für die Opposition gibt es eigentlich nicht den richtigen Zeitpunkt, aber sie erfüllen die Kontrolle und das ist auch ihre verfassungsmäßige Aufgabe und der kommen sie, die einen besser, die anderen schlechter nach.
Ist es so, dass im Vergleich zum März vor allem die FPÖ und die Neos Prozentpunkte verlieren? Müssen sich die zwei Parteien schon Sorgen machen?
Nein, Sorgen muss man sich keine machen, denn der reguläre Wahltermin, der nächste ist im Jahr 2024. Mein Gott, da fließt noch sehr, sehr viel Wasser die Donau hinunter. Und wir wissen, Dankbarkeit ist bei Gott keine politische Kategorie. Das ist einfach so. Das hat auch damit zu tun, dass natürlich Sebastian Kurz hier eher Wählersegmente vorfindet als bei sozialdemokratischen Wähler und Wählerinnen. Und dementsprechend ist es nur logisch, dass diese ÖVP-affinen Wähler Kurz jetzt zuströmen. Wie gesagt, das muss nicht auf Dauer sein.
Jetzt wurden ja letzten Dienstag wieder einige der bisherigen Maßnahmen gelockert. Wie kommt das bei der Bevölkerung an?
Wir konnten in den letzten Wochen, wo wir wirklich viele Umfragen gemacht haben, zwei Dinge feststellen. Erstens, die Bevölkerung folgt nahezu blind der Bundesregierung, was natürlich in Zeiten wie diesen auch nicht das Schlechteste ist, wenn sich die Menschen an die Vorgaben und Maßnahmen eben halten. Das ist das eine. Das zweite ist, es kommt deshalb zu diesem Nachfolgeeffekt, weil die Menschen stark verunsichert sind, insbesondere was den gesundheitlichen Aspekt betrifft. Jetzt hat die Bundesregierung auch auf Druck natürlich der Wirtschaft und auch der Wirtschaftsforscher den Handel teilweise geöffnet, also zumindest für die kleinen Geschäfte. Und wir haben eben die Frage gestellt, ob es denn zu früh ist, zu spät oder gerade richtig. Und also zu spät, das sagt nur ein verschwindend geringer Bruchteil, also sagen 9%. Wir haben aber ein starkes Drittel, das sagt zu früh. Und da merkt man schon, wie die Bevölkerung durch in breiteren Teilen verunsichert ist. Wir wissen auch aus anderen Umfragen, dass es eben so ein Drittel der Wähler auch gibt, die sagen, ja, die Experten und Expertinnen verbreiten da aber auch manchmal vielleicht ein bisschen zu viel Angst. Also man merkt, es ist diese Verunsicherung in der Gesellschaft drin und deshalb kommt es für ein Drittel zu früh. Der Großteil sagt, also knapp 60% sagen, na, das ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Insofern macht auch da die Bundesregierung das Richtige.
Befürchten die Menschen auch, dass gewisse Freiheitsbeschränkungen, die jetzt noch aktiv sind, auch nach der Krise bleiben könnten?
Diese Sorge teilt nur ein geringerer Teil, auch da ungefähr ein Drittel. Das ist oder das war für uns aber bei der Fragestellung erwartbar. Dieses Freiheitsthema, das insbesondere im angelsächsischen Raum sehr stark verbreitet ist, das hat man in Österreich so nicht. Wir wissen auch zum Beispiel aus einer anderen Umfrage, dass die Menschen durchaus bereit sind, Handydaten zur Verfügung zu stellen. Das sagen 40% ja in anonymisierter Form. Aber wir haben da sogar jeden Fünften, der sagt, nein, da können Sie auch ruhig meine persönlichen Daten verwenden. Das wäre wie gesagt, im angelsächsischen Raum ein absolutes No-Go. In Österreich hat man nicht diese Haltung und diese Tradition. Auch das wird oft auch Karlauer-artig ihm auf Meta nicht zurückgeführt. Vielleicht tun wir ihm da ein bisschen Unrecht. Auf der anderen Seite haben wir schon eine Tradition der, nun ja, nennen wir es Obrigkeitshörigkeit. Mhm. Und dementsprechend ist diese Sorge, dass man Freiheitsrechte, die jetzt durchaus massiv beschnitten werden, nicht mehr zurückbekommt, nicht gegeben. Auf der anderen Seite ist es auch ein Vertrauen in die Regierung, die auch dasselbe immer sagt. Sie sagt, das ist ein begrenzter Zeitraum, das wird nicht so bleiben.
Mhm. Herr Haig, es bleibt spannend. Vielen Dank für die Analyse und wir hören uns kommendes Monat wieder,
würde ich sagen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Vielen Dank.
Vielen Dank.